Spuren, der Podcast der Philharmonie Essen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tonspuren. Mein Name ist Marie König und ich begrüße euch ganz herzlich gemeinsam mit Thilo Braun, der hier neben mir sitzt.
Ja, und heute ist eine Person des erfolgreichsten, vielleicht erfolgreichsten, zumindest berühmtesten Orchesters der Welt zu Gast, das es schon seit 180 Jahren gibt, nämlich der Wiener Philharmoniker.
Und wir sprechen mit dem allerjüngsten Mitglied, dem Trompeter Daniel Schinnall-Schlaffer. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Stimmt es eigentlich, bist du noch das jüngste Mitglied, bevor wir hier falsche Informationen in die Welt posaunen?
Ja, ich bin bis jetzt noch immer das jüngste Mitglied. Es ist bis jetzt auch noch keiner in einem Probespiel Erster geworden, der jünger ist wie ich. Aber ich freue mich, wenn ich den Titel als Jüngster nach jetzt mittlerweile schon 3,5 Jahren abgeben darf. Und ich freue mich, wenn da junge, neue, enthusiastische Persönlichkeiten wieder ins Orchester kommen.
Du bist ja jetzt 24.
Genau.
Das ist ein Alter, wo man vielleicht ab und zu noch mal auf WG-Partys oder so geht. Weiß ich nicht, wie oft du das machst, aber ich habe mich gefragt, wenn man dann so in Runden steht und alle so fragen, was machst du eigentlich beruflich? Und du sagst, ja, ich spiele Trompete bei den Wiener Philharmonikern. Was kommen da für Reaktionen zurück?
Also jetzt auf WG-Partys ist es natürlich so, dass die meisten Menschen ja mit dem Orchester was zu tun haben, weil man natürlich in seiner Musiker-Bubble immer irgendwie verkehrt, in Wien auch. Mhm. Zu Hause, ich komme aus einem Dorf in der Steiermark, das ist circa 1,5 Stunden mit dem Auto weg von Wien. Da sind die Reaktionen immer total unterschiedlich. Natürlich das Erste, was den Menschen immer in den Sinn kommt, ist das Neujahrskonzert. Mhm. Das kennt man in Österreich, das gehört zu Österreich ein bisschen dazu, wie der Mozart, wie die Wiener Staatsoper, mhm, wie das Skifahren, wie das halt in Österreich so ist. Mhm. Und da sind dann immer so gemischte Gefühle. Also teilweise gibt es Menschen, die mit unserem Beruf natürlich überhaupt nichts anfangen können. Da kommt dann die Frage, ja, kann man von dem leben? Welche Ausbildung braucht man? Was machst du beruflich dazu? Und wenn man dann ein bisschen so ins Detail geht, wundern sich die meisten Menschen dann, dass man Trompete oder Musik überhaupt studieren kann.
Ja.
Und ja, das sind immer total spannende Reaktionen, aber aha, am schönsten ist es dann, wenn man den Menschen ein bisschen Einblicke einfach in unser Berufsleben geben kann.
Auch wenn die Leute nicht so viel von Orchestern und vom Musikerberuf wissen, dann kennen sie aber auf jeden Fall dieses Stück hier. So ein Klassiker, finde ich, es nutzt sich eigentlich nicht ab. An der schönen blauen Donau, ein Walzer von Johann Strauss' Sohn, aufgenommen beim Neujahrskonzert 2024. Warst du da an der Trompete?
Ich war dabei, ja.
Wie
schön. Ich
habe
jetzt die letzten 3 Jahre das Neujahrskonzert spielen dürfen.
Wow, das ist ein unglaubliches Ereignis. Wir haben nachgeguckt, 18 Millionen ZuschauerInnen in Europa hatte dieses Konzert. Also es ist wirklich eine Institution.
Und ja, man muss dazu sagen, wir haben gelesen, zumindest, du kannst uns jetzt sagen, ob das stimmt, dass das sogar ein Kindheitstraum war von dir. Also du sollst deiner Volksschullehrerin, glaube ich, war es, gesagt haben, ich will auch mal, wenn ich groß bin, beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mitspielen. Stimmt die Geschichte und wie kommt ein kleiner Junge, wenn sie stimmt, auf die Idee, so einen Wunsch zu äußern?
Ja, diese Geschichte stimmt wirklich. Also da können Sie meine Volksschullehrerin fragen. Wir haben da erst beim letzten Klassentreffen einmal drüber gesprochen. Und das war so, ich habe mit 7 Jahren zum Trompetenspielen begonnen. Mhm. Und irgendwie, ja, bei uns zu Hause lief immer das Neujahrskonzert. Also wir haben gemeinsam Mittag gegessen am Neujahrstag. Und im Hintergrund ist immer das Neujahrskonzert gelaufen. Danach war dann natürlich das Neujahrsskispringen von der Vierschanzentournee. Und das waren so die 2 Fixpunkte im neuen Jahr. Und wie ich dann zum Trompetespielen begonnen habe, habe ich mir dann gedacht, irgendwie eben den Radetzky-Marsch und den Donauwalzer mal in dem Saal zu spielen, das wäre was Tolles. Und ich habe dann auch in jedes Freundesbuch in der Volksschule schon geschrieben, dass ich irgendwann Star-Trompeter werden möchte, was jetzt in diesem Fall nicht so zutrifft, weil ich ja Orchestermusiker bin und eben im großen Ganzen fungiere und das mir auch wahnsinnige Freude macht.
Aber die Wiener Philharmoniker an sich sind doch alle Stars eigentlich, kann man schon sagen.
Ja, und jetzt warte mal den Podcast hier ab. Danach wirst du bestimmt irgendwie auch als Speaker der Wiener Philharmoniker nochmal einen ganz anderen Ruf haben. Nein, aber das ist Spaß beiseite. Also natürlich sind die Wiener Philharmoniker als Name schon einer der prominentesten Orchesternamen natürlich, die man da haben kann. Aber war es nur der Name oder kannst du auch nochmal versuchen, so begreiflich zu machen, was dich an der Atmosphäre vielleicht reingezogen hat? Ob es jetzt der Klang war oder die Atmosphäre?
Oder der Fernseher, also dass man im Fernsehen ist.
Na, irgendwie war es mehr der Donauwalzer als Stück und der Radetzky-Marsch als Stück, weil ich spiele zu Hause auch noch, wenn ich Zeit habe, in der Blasmusikkapelle mit. Mhm. Und bei uns im Ort ist es auch Brauch, dass als letztes Stück im Konzert als Zugabe der Radetzky-Marsch gespielt wird. Und dadurch habe ich das Konzert und das Konzert zu Hause gekannt und den Radetzky-Marsch. Und dann habe ich mir so gedacht, irgendwie das Neujahrskonzert, wenn dann der Saal so glänzt und alles so gold ist. Und jeder, der schon mal im Musikverein war, kann das ja bestätigen, dass der Saal wirklich so golden und so glänzend ist. Und wenn dann am 1. Jänner noch alles mit Blumen geschmückt ist und wenn man dann im Saal drinnen ist und irgendwie knistert so, das ist so eine besondere Stimmung bei dem Konzert, weil einerseits beim Neujahrskonzert natürlich dann der Saal so duftet, weil die ganzen frischen Blumen über Nacht von den Wiener Stadtgärten gebracht wurden und dann auf der anderen Seite dann der Saal natürlich auch noch beleuchtet ist, dann kommt das Gold noch mehr hervor und mit dem Sonnenlicht, das im Musikverein immer einstrahlt, das ist auch eine Besonderheit von dem Saal, dass durch die Fenster Tageslicht hereintritt, was in sehr wenigen Konzertsälen der Fall ist. Und da entsteht dann so eine ganz besondere Stimmung, die unbeschreiblich irgendwie ist. Das habe ich natürlich als kleines Kind nicht gewusst, aber trotzdem hat mir das Konzert schon irgendwie immer gefesselt.
Und es hat bestimmt ja trotzdem auch, ohne dass du es in Worte fassen konntest, gewirkt. Und ich finde das Spannende, oder das haben wir auch in der Vorbereitung uns gedacht, dass ja dieses Goldene des Musikvereins und dieses Prunkvolle dieser Stadt ja irgendwie auch mit dem Klang der Wiener Philharmoniker so verbunden ist. Also das hat was miteinander zu tun. Wann warst du denn das erste Mal dann in der Stadt und hast es so live gesehen, nicht nur auf dem Bildschirm?
Also in der Stadt war ich in Wien das erste Mal mit meiner Unterstufenklasse, wie wir eine Wien-Exkursion hatten. Da waren wir aber nicht im Musikverein. Das erste Mal wissentlich im Musikverein war ich dann wie in der Oberstufe in Graz im Musikgymnasium war. Da waren wir mal in einer Generalprobe von der Alpensymphonie mit den Wiener Philharmonikern. Und da war ich das erste Mal so richtig fasziniert, wie das Orchester klingt, wie dieser Saal ist, das ist so was Besonderes irgendwie dort drinnen, auch in einer Generalprobe. Und dann, wie das erste Mal mit den Philharmonikern spielen habe dürfen, das war dann 2020 als Akademist. Da haben wir Leonoren-Ouvertüre gespielt und dritte Beethoven mit dem Herbert Blomstedt.
Ein altehrwürdiger Dirigent, der immer noch dirigiert. Ich weiß nicht, wie alt ist er mittlerweile? Anfang 90, glaube ich, ne?
Der ist, glaube ich, schon 97, ja, 96
ja. So oder 97. So alt sogar schon, ja.
Und damals in der Akademie hatten wir mit ihm, mit dem Greed auch. Und mir hat das so fasziniert, wir haben da Nachmittagsprobe gehabt. Also insgesamt 6 Stunden Probe. Und damals war der Herbert Blomstedt, glaube ich, auch schon ein bisschen über 90. Und mit welchem Elan und welcher Freude der da gesprochen hat und uns da Einblicke in sein Leben gegeben hat. Der hat ja noch Persönlichkeiten live dirigieren gesehen und mit Persönlichkeiten gesprochen, die kennen wir nur aus Geschichtsbüchern. Und das ist für mich irgendwie so das Spannende. An dem Ganzen.
Du hast gerade gesagt, ja, das erste Mal mit den Wienern gespielt habe ich dann und es klang so selbstverständlich, als ob man da einfach hingehen kann und mitspielen. Das ist natürlich nicht so. Also das muss man schon auch erstmal schaffen, da mitspielen zu dürfen. Bei dir war es ja auch so, dass du 2019, da hast du Abi gemacht oder Matura, wie man in Österreich sagt. Genau. Und hast dann parallel, so haben wir es zumindest recherchiert, während du noch dein Abi gemacht hast, parallel das Probespiel zur Akademie gemacht. Also wahrscheinlich eine ganz schöne Belastung. Und das hat dann aber erstmal nicht geklappt. Du bist der Zweite, glaube ich, geworden. Also so knapp vorbeigeschrammt an einem festen Akademieplatz. Erinnerst du dich noch an diesen Moment? Das ist ja wahrscheinlich für dich auch ganz schön schwer geworden, wenn dein Kindheitstraum war, ich will da mitspielen und dann, ach, vielleicht neben dem Abi hat es dann nicht geklappt und dann bricht dieser Traum womöglich in sich zusammen.
Na, für mich war das damals der totale Erfolg, da Zweiter zu werden. Erstens einmal, weil das bei uns bei den Akademieprobespielen so ist, dass quasi der Zweitgereihte wie auf der Warteliste ist, also auf der Trompete ist es so, weil natürlich eine Akademiestelle darauf ausgelegt ist, dass man irgendwann ein festes Engagement in einem Orchester hat. Und das kann früher oder später oder gar nicht passieren. Und somit war ich auf der Warteliste. Und bei mir war das wirklich so, da war dieses Akademieprobespiel lustigerweise an einem Samstag. Und Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag die Woche drauf habe ich dann meine schriftliche Abiturprüfung gemacht. Und da war die Vorbereitung irgendwie, also da habe ich mit dem einen vom anderen abgelenkt. Also mit dem Lernen vom Probespieltraining eigentlich und mit dem Probespieltraining, mit der Vorbereitung aufs Probespiel von der Matura. Also das
bei welchem warst du eigentlich, bei welchem warst du nervöser von beidem?
Eigentlich bei der Matura, okay. weil wenn man beim Probespiel ist ja eigentlich nur der erste Platz, der zählt und jeder weitere im Endeffekt,
kann nur
in
helfen.
Dem Fall der zweite Platz, kann helfen, aber ist nicht so wichtig. Wenn man jetzt durch die Matura fällt, ist das natürlich ein größerer Stein, der dann vor einem liegt, den man wegräumen muss und deswegen, aber was das
Gute sieht auch nicht war, so gut aus im Lebenslauf, ne? Wenn man schreibt, irgendwie beim Probespiel der Wiener Philharmoniker eingeladen, klingt es irgendwie besser, als wenn man schreibt, bei der Matura ein zweites Mal antreten dürfen oder so.
Genau, ja, ja, das stimmt. Na, aber das Gute an dem Probespiel damals war, von den Philharmonikern gibt es ja auch eine, die Angelika Prokop Sommerakademie. Und damals wurden 4 Trompeter gebraucht für die Sommerakademie. Da darf man dann die Bühnenmusik bei den Festspielen übernehmen. Und das war für mich damals, also das Akademieprobespiel geht bis 28 Jahren. Ich war damals 2019 noch 18 Jahre. Und ich bin da total ohne Erwartungen in dieses Probespiel gegangen. Das war mein zweites oder drittes Probespiel insgesamt. Und von dem her waren da die Erwartungen dermaßen gering, und mit dem Erfolg hätte ich damals überhaupt nicht gerechnet. Und deswegen war das dann eigentlich schon vor der Matura eine kleine Feierlichkeit, die wirklich schön war damals.
Wir hören jetzt mal, wie du spielst. Aus dem zweiten Satz des Trompetenkonzertes in Estor von Josef Haydn. Hier zu hören Daniel Schindler-Schlaffer an der Trompete gemeinsam mit dem Danish Chamber Orchestra und Adam Fischer. Du hast mit diesem sehr, sehr schönen Klang und mit diesem tollen Ton dann ein Jahr später das Probespiel gewonnen bei den Wiener Philharmonikern und bist jetzt seit 2022 festes Mitglied. Und wie ist es eigentlich, wenn man dann so lange diese Vorstellung im Kopf hat, schon als Kind mal Mitglied bei den Wiener Philharmonikern zu sein? Wie ist es jetzt in echt?
Wie es wirklich ist.
Ja.
Also wenn man natürlich das Probespiel gewinnt, das sind Gefühle, die kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Also das Probespiel damals, bei uns ist das immer in der Staatsoper, weil wir ja nicht nur Wiener Philharmoniker sind, sondern auch gleichzeitig das Wiener Staatsopernorchester. Und deswegen ist das Probespiel immer dort. Aber also wie die Gefühle, wie damals die Bekanntgabe war, dass ich da quasi das Probespiel gewonnen habe, das kann man nicht in Worte fassen. Ich war da so glücklich und irgendwie, ja, ich habe da echt einmal Zeit gebraucht, bis ich das realisiert habe auch. Und wenn dann sozusagen der Alltag beginnt, ist natürlich die Arbeit noch nicht getan, weil man natürlich nicht mit dem Üben aufhören kann, sondern man muss sich auch gut vorbereiten auf die Projekte. Also einerseits natürlich auf die philharmonischen Konzerte, die wir immer spielen, aber auch auf die verschiedenen Opern, die wir in der Staatsoper spielen. Und da kann es schon mal passieren, dass man in einem Monat 5 bis 6 verschiedene Opern spielt und dann noch vielleicht eine große Symphonie im Musikverein mit den Philharmonikern. Also da
und Tourneen gibt es ja auch noch, ne? Also ihr fahrt ja dann auch nicht selten durch die Lande, auch mal weiter weg. Das kann ja dann auch noch oben drauf kommen.
Genau, das kommt dann noch dazu. Und dann ist es am Beginn schon so, dass man da sehr viel Zeit investieren muss, dass man sich dementsprechend gut vorbereitet. Dort natürlich übt und nicht nur im Bett liegt und entspannt,
die tolle Stadt genießt oder so.
Und die tolle Stadt genießt.
Genau. Also die Verantwortung, dem gerecht zu werden, das höre ich jetzt raus. Aber sag nochmal die andere Perspektive, wie du die Atmosphäre vor Ort wahrgenommen hast. Also wenn ich jetzt diese Wiener Philharmoniker nur aus dem Fernsehen kenne, dann hat es ja so eine sehr, ja, sehr edle, sehr ehrwürdigen Charakter, alle im Frack. Proben die auch im Frack oder liegen dann vielleicht auch mal die Gummibärchen auf dem Notenständer? Wie ist es da so, wenn man nicht nur im Konzert, sondern auch hinter der
Als
Bühne?
Als Trompeter mit Gummibärchen eher schwierig, ne?
Ist schwer, da ist dann der Ton vielleicht
klebt
nicht mehr
alles.
So sauber.
Ja.
Also wie das erste Mal damals als Akademist zu der Probe gekommen bin, da war ich schon nervös natürlich, weil das natürlich ein großer Name ist. Man verbindet mit dem Orchester doch immer eher ältere Persönlichkeiten. Und wenn man dann einmal vor Ort ist, merkt man eigentlich, dass das auch nur ganz normale Menschen sind. Also ich bin da so wahnsinnig herzlich aufgenommen worden von allen Kolleginnen und Kollegen als Akademist schon und dann auch, wie ich als Engagierter begonnen habe, es ist irgendwie eine familiäre Stimmung, weil wir natürlich so viel Zeit miteinander verbringen. Einerseits in der Oper, andererseits philharmonisch. Und dadurch ist es was total Besonderes, finde ich, bei uns. Weil wir natürlich irgendwie, da ist das Orchester eine zweite Familie. Und so bin ich da auch aufgenommen worden. Das war total schön eigentlich für mich.
Und würdest du gerade, was so diese Vorbereitung angeht und auch mit diesem Leben erstmal klarzukommen, du hattest ja noch keine Erfahrung aus einem anderen Orchester, was so arbeitet, wurdest du da an die Hand genommen von älteren Kollegen oder war das schon so, nee, da musst du jetzt halt durch, das muss jeder junge Musiker
machen. Das lernt er nur,
machen,
wenn er die harte Schule durchlebt.
Ja, genau.
Na, das war definitiv früher so mit der harten Schule. Also das weiß ich. Also ich habe mein Professor auf der Universität ist mittlerweile jetzt mein Kollege im Orchester, also bei unserem ersten Trompeter, beim Martin Mühlfellner, da habe ich studieren dürfen. Mhm. Und der hat mir natürlich, also das gesamte Trompetenregister hat mir da an der Hand genommen und mir eigentlich durch diese Probezeit am Beginn durchgeführt und mir geholfen. Also sobald ich Hilfe gebraucht habe, waren die Kollegen für mich da. Also mein erster richtiger Dienst als Engagierter, das war eine Tosca in der Staatsoper und da habe ich einen älteren Kollegen gehabt, der ist jetzt im September in Rente gegangen und der hat mich vor der Oper an der Hand genommen und hat gesagt, weißt du was, er gibt mir die Einsätze und ich soll jetzt einfach nur diese erste Vorstellung genießen und nur zuhören, wie das Orchester die Sänger begleitet und ich habe da wirklich diese Vorstellung, auch wenn ich natürlich sehr nervös war, das erste Mal in der Staatsoper zu spielen, aber ich habe das wirklich genießen können, weil man der einfach das Gefühl gegeben hat, hey, du bist hier aufgehoben, du bist jetzt ein Teil von uns und wir kümmern uns um dich.
Das ist total schön, was du gerade besprichst, was ja auch so ganz pragmatische Dinge betrifft, wie wo gehe ich hin, wo lege ich meine Jacke ab wahrscheinlich, wie läuft es so bei uns, wenn du da in die Hand genommen wirst. Es gibt aber ja auch so eine musikalische Tradition, die ja vielleicht als so eine Art allgemeines Wissen in der DNA dieses Orchesters verankert ist. Wer sich so ein bisschen reinfuchst in den Orchesterklang von großen Sinfonieorchestern, dem ist vielleicht schon mal der Begriff Wiener Klang oder Berliner Klang oder so begegnet. Es gibt also Menschen, die behaupten, die Wiener Philharmoniker hätten einen ganz spezifischen eigenen Klang. Glaubst du, da ist was dran? Und wenn ja, wie ist er denn, dieser Wiener Klang?
Ja, ich glaube, an diesem Mythos ist was dran, dass wir einen besonderen Klang haben. Das ergibt sich natürlich durch die Instrumente, die nur in Wien gespielt werden. Da ist namentlich zu erwähnen die Wiener Oboe, die auch optisch ganz anders ist wie die französische Oboe. Und die französische Oboe, also wenn man jetzt das Stadtgebiet von Wien verlässt, wenn man jetzt zum Beispiel nach Graz fährt, in Graz spielt keiner die Wiener Oboe. Die Wiener Oboe gibt es wirklich nur in Wien.
Ach.
Das ist auch ein, also mein bester Freund ist Solo-Oboist bei uns im Orchester, der Paul Blümel. Und das sind auch andere Herausforderungen, also es erstens ein ganz anderes Instrument, ganz andere Grifftabelle. Die müssen auch die Rohre selbst schnitzen, da gibt es keine Methode, also keinen Hersteller, der diese Rohre baut. Also
das heißt, die Kollegen sitzen immer bis nachts um 4 nach der Opernaufführung noch da und schnitzen ihre Rohre, damit sie am nächsten Tag wieder das Konzert spielen können.
Vielleicht nicht in der Nacht, aber definitiv am Nachmittag. Also der Pauli, der macht aus einem Bambusrohr ein Rohr für die Oboe. Das ist wirklich ein rundes Rohr. Das würde man sich nie vorstellen, wenn einem der das zeigt, dass der dann drauf spielt. Dann ist es natürlich das Wiener Horn, das es nur bei uns gibt. Im Gegensatz zum Doppelhorn, das Wiener Horn hat so etwas extrem Weiches irgendwie. Also das von der Klangcharakteristik her ist das mischt sich einfach super mit unserem Streicherklang, den es in unserem Orchester gibt. Dann gibt es natürlich noch die Wiener Pauke, die statt überall auf der Welt mit Kurbeln gespielt wird und nicht zum Treten ist. Das heißt, da muss der Paukenspieler wirklich drehen und das im Gefühl haben, wie weit er dreht, dass er die richtige Spannung auf dem Fell hat. Das ist auch was Besonderes, weil die spielen nämlich auf Ziegenfell. Also das Fell lebt natürlich auch. Also wenn jetzt der Konzertsaal trockener ist, spüren die das. Und auch bei der Klarinette, meine Freundin ist Klarinettistin, nicht im Orchester bei uns, aber Klarinettistin. Und da gibt es auch auf der Klarinette zum Beispiel eine Wiener Bohrung, wie da das Instrument.
Also tatsächlich ganz spezifische Instrumentenunterschiede. Eine Wiener Trompete gibt es aber nicht, oder? Oder gibt es da auch
eine? Nein, es gibt eine Art zu spielen, die man bei uns lernt.
Wie geht und die?
Das ist schwer. Also Geheimnis. Das beginnt einerseits. Nein, ein Geheimnis ist das natürlich nicht, aber das bei uns wird sehr viel Wert auf den Klang gelegt, auch auf die Artikulation, und das würde ich mal als Trompeter sagen, zeichnet uns in Wien, also natürlich schaut man überall auf die Artikulation und auf den Klang, aber bei uns hat man natürlich eine andere Art zu spielen, wie das zum Beispiel in Amerika ist. Also bei uns, auch in Deutschland, spielt man auf Drehventilen, das sind eben die Orchesterinstrumente, die wir spielen. Weltweit gesehen beherrscht da eher die Perinet-Trompete den Markt. Das ist das, was man zum Beispiel vom Armstrong aus der Jazz-Richtung kennt. Also der Klang einer Treventil-Trompete ist auch ein bisschen dunkler. Aber eben das Instrumentarium ist nicht wie auf der Oboe oder beim Horn, dass wir ein ganz anderes Instrument spielen, wie das zum Beispiel außerhalb von Wien ist, sondern eben in Österreich, in Deutschland, da spielt man eigentlich schon auf den gleichen Instrumenten, auf der Trompete.
Und der Gesamtklang, der sich daraus ergibt, da sagen eben auch manche, den kann man deutlich unterscheiden von anderen Orchestern. Das passt sehr gut zu dem Spiel, was wir hier gerne spielen in unserem Podcast. Das heißt Mein oder Nicht-Mein. Und da spielen wir kleine Klangbeispiele vor. Und du musst dann sagen, sind das die Wiener Philharmoniker oder sind sie es nicht?
Boah, das ist ein gemeines Spiel.
Das ist ein sehr gemeines Spiel.
Das wissen wir. Aber wir sind nachsichtig und es gibt mehrere Versuche. Hier kommt das erste Klangbeispiel.
Ja.
mein oder nicht mein? Wart ihr das,
das oder ist nicht? Das ist sehr schwierig, aber ich würde jetzt mal eher drauf tippen, sind nicht wir.
Wie kommst du darauf?
Das ist jetzt schwer zu sagen, das ist jetzt aus dem Bauch heraus, aber das würde jetzt kein eindeutiges Beispiel sagen. Also ist einmal sicher kein amerikanisches Orchester. Das würde jetzt eher in den europäischen Raum tun. Es könnten schon wir sein, weil natürlich die Flöte eher mit weniger Vibrato spielt.
Wir lösen auf. Dürfte
nochmal die
ja. Oder du kannst auch gerne nochmal ein Beispiel hören.
Nein, ich bin mir wie gesagt nicht sicher. Es könnten wir sein, es müssen aber nicht wir sein. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt eher auf der Seite, dass es wir sind.
Marie.
Ja, vielleicht haben wir jetzt auch schon zu sehr dahin gedeutet. Ja, das seid ihr. Ein Klavierkonzert von Johannes Brahms, gespielt von Igor Levit gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern unter Christian Thielemann. Eine ganz neue Aufnahme. Finde ich spannend, dass du dann sofort irgendwie sagen kannst von der Flöte, die mit weniger Vibrato spielt. Das fand ich sehr erstaunlich. Ja, hat dich dein Gefühl...
Jetzt im Nachhinein ist es eigentlich logisch, aber das ist ein bisschen unter Druck.
So. Und ja,
die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, dass man das eigene Orchester nicht richtig errät.
Es gibt ja ein paar Orchester auf der Welt, genau. Übrigens, kleine Anekdote dazu. Es war vor ein paar Jahren mal, im Deutschlandfunk gab es eine Sendung, wo Kollegen von dir, namentlich kenne ich sie jetzt gerade nicht, also ich weiß nicht, wer genau da zu Gast war, aber wir wollen sie ja auch nicht bloßstellen, die sollten jedenfalls auch raten, ob sie den Wiener Klang erkennen gegenüber von anderen Orchestern, und die haben auch nicht immer richtig geraten. Ja? Also bevor jetzt jemand denkt, das jüngste Mitglied hat den Klang noch nicht verinnerlicht, auch die alten Hasen haben es auch nicht rausgekriegt ist. Sie hatten aber schon immer wieder recht. Ja? Jetzt gucken wir mal, wie es bei dir weitergeht.
Genau, Beispiel 2.
Was denkst du?
Wäre es möglich, dass das aus unserem Bruckner-Zyklus ist?
Diesmal nicht richtig, leider.
Nicht ganz.
Es ist aber nicht so weit weg von euch. Es kommt nämlich aus Linz, dieses Orchester. Es ist das Bruckner-Orchester Linz. Also das Stück richtig erkannt.
Genau, Bruckner 9. Markus Poschner. Es sind so viele Bruckner-Aufnahmen entstanden für dieses Jahr.
Da muss ich mich aber verteidigen auf der Trompete, da ist ein ehemaliger Akademist von uns.
Aha.
Also
der hat den Wiener Klang vielleicht exportiert.
Hat sich der Wiener Klang eingeschlichen,
exportiert
genau.
Nach Linz.
Ich muss auch sagen, ich finde es ja fast schon gemein, Marie, dass du auch ein anderes österreichisches Orchester genommen hast. Man hätte natürlich jetzt irgendwie auch die Berliner Philharmoniker oder so nehmen können.
Gut, wir machen mal noch das dritte Beispiel.
Na, wart ihr das oder wart ihr das nicht?
Das waren, glaube ich, wir, ja.
Das ist richtig.
Richtig.
Ouvertüre zum Rosenkavalier. Eine etwas ältere Aufnahme von 1969, glaube ich.
Ist das die Karajan-Aufnahme, kann das sein?
Nee, das ist die Scholti-Aufnahme.
Die Scholti-Aufnahme.
Georg Scholti, genau.
Ja. Genau, eine Oper von Richard Strauss, der Rosenkavalier, die wir deshalb ausgewählt haben, weil da alles so schön glänzt. Und du hast ja vorhin auch schon gesprochen von der besonderen Lichtstimmung im Musikverein, in der Staatsoper, wo ihr eben auch spielt, als Besonderheit zwei Spiele. Orte, da glänzt natürlich auch alles.
Wobei man dazu sagen muss, dass die Staatsoper innen natürlich moderner ist wie der Musikverein, weil ja die Staatsoper wieder aufgebaut wurde und der Musikverein zum Glück verschont geblieben worden ist von jeglichen Treffern im Zweiten Weltkrieg. Also da haben wir schon ein großes Glück, dass dass der Musikverein doch verschont geblieben ist.
Jetzt hast du eine feste Stelle bei den Wiener Philharmonikern. Und wie fühlt sich das denn an, mit 24 dann zu wissen, da sitze ich jetzt wahrscheinlich die nächsten 40 Jahre? Ist das nicht auch ein bisschen beängstigend?
Nicht beängstigend. Ich würde eher sagen, dass ich mich darauf freue, mehr oder weniger, weil es natürlich ein Traum ist, der sehr früh in Erfüllung gegangen ist. Natürlich braucht man auch da das Quäntchen Glück dazu, weil jetzt ist zum Beispiel auf der Trompete bei uns 13 Jahre keine Stelle mehr frei, weil keiner in Pension geht bis dorthin. Und auf der anderen Seite kann man sich da natürlich auf die nächsten 40 Jahre total freuen, weil als Musiker, das ist so ein vielseitiger Beruf, da wird es nie fad. Also bei uns, da kehrt nie ein Alltag ein. Also in so einem Konzert ist es so, dass man ja nicht immer gleich spielt. Also wir haben jetzt eben mit der sechsten Maler haben wir jetzt schon 3 Konzerte in Wien spielen dürfen. Und ja, das ist 3-mal ein komplett anderes Konzerterlebnis. Und diese Spontanität, das ist das Schöne am Musikerberuf irgendwie.
Ist aber eigentlich schön, dass du sagst, ihr habt schon 3-mal jetzt die 6. von Mahler gespielt und sie hat sich jedes Mal ein bisschen anders angefühlt. Jedes Mal habt ihr sie 3-mal auch mit Klaus Mäkele am Pult jetzt gespielt schon in Wien? Also genau. Der Dirigent, der auch in Essen am Pult stehen wird, ein recht junger Dirigent. Wie alt ist er? 24, meine ich? Oder ist, die werden immer älter, die Dirigenten, wenn sie mal jung waren.
Ich fand es auch sehr schön. Herbert Blomstedt, über den wir am Anfang gesprochen haben, und jetzt Klaus Mäkele, das sind ja auch zwei, wie sagt man denn? 2 Enden einer Skala, nee.
das sind 70 Jahre dazwischen.
Ja, unglaublich. Ja. Genau, in Essen, Mahler 6., wir hören mal kurz rein. Eine Aufnahme dieser Sinfonie mit den Wiener Philharmonikern, allerdings nicht mit Klaus Mäkele, sondern etwas älter ist die Aufnahme mit Pierre Boulez, der da am Pult stand. Spannend daran ist, dass die nicht in Wien uraufgeführt wurde, wo Mahler war, sondern 1906 im alten Saalbau in Essen und jetzt eben am 19.12. wieder an selber Stelle im neuen Gebäude in der Philharmonie Essen, eben mit Klaus Mäkele.
Mit Blick auf das Konzert in Essen, gib doch allen, die nicht die ganze Sinfonie vor Ohren und Augen haben, 3 Schlagworte, worauf sie sich freuen können in diesem Konzert mit euch.
Auf ganz viel Energie. Auf einen jungen Dirigenten, der sehr detailgetreu und musikalisch das Werk dem Publikum in Essen präsentieren wird, und auf den berühmten Hammerschlag, also auf die 3 Hammerschläge. Ich glaube, das muss man auch in einem Atemzug mit der 6. Mahler erwähnen. Das gehört einfach dazu.
Das waren jetzt zwar mehr als 3 Worte, aber sie haben mich sehr neugierig gemacht. Ja. Ich freue mich sehr. Das war der Trompeter Daniel Schinnerl-Schlaffer, heute unser Gast hier in den Tonspuren. Vielen Dank für deine Zeit, Daniel.
Dankeschön. Danke für die Möglichkeit, und ich hoffe, ich habe da ein paar Menschen Einblicke geben können, wie das bei uns so in Wien ist.
Mit Sicherheit.
Ganz bestimmt. Wir sind Marie König und Thilo Braun und sagen auch Tschüss, freuen uns sehr über Feedback, und falls ihr Lust habt, den Podcast zu abonnieren, sehr, sehr gerne. Schreibt uns gerne über die Social-Media-Kanäle der Essener Philharmonie, wie euch die Folge gefallen hat, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tonspuren. Der Podcast der Philharmonie Essen.